Gut, wir hatten ja die letzten zwei Male über Nehemiah gesprochen, über Gottes Vision, über seine Gemeinde. Und ich will das Thema jetzt nicht noch eine ganze Predigt über das Thema Nehemiah, obwohl man da noch vier Sachen könnte. Aber ich will das bloß nochmal stichpunktartig zu Ende bringen, damit wir einen Gesamtüberblick haben, was eigentlich in Gottes Herzen ist. Und wie schon gesagt, wir dürfen uns halt mal ganz bewusst machen, dass es alles von Gott ausgegangen ist, dass wir, unsere Existenz, dass wir am Leben erhalten werden. Wenn Gott nur einen winzigen Moment seine Hand zurückziehen würde von diesem Planeten, würde alles im Chaos versinken. Alles. So, und dieser Gott, der alles geschaffen hat, der auch das Ende vom Anfang her schon weiß, der alles prophezeit hat in seinem Wort, der alles zusammenhält, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, was kein Mensch erreichen kann. Er hat uns dazu berufen, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen zu sein. Wisst ihr, was das bedeutet? Mitbürger, das ist, klingt noch so mit Distanz. Ja? Wir haben gewisse Mitbürger, haben wir auch in Deutschland. Ja? Also sind unsere Mitbürger auch alle Deutschen, die hier wohnen. Aber Gottes Hausgenosse, Hausgenosse heißt jemand, bei dem du zu Hause bist, mit dem du Tür an Tür wohnst, in einem Hausstand. Das heißt, Gott hat uns berufen in Christus, in dieser neuen Identität Bürger des Himmels zu sein und jemand, der mit Gott Tür an Tür wohnt. Mit diesem Gott, der an einem unzugänglichen Licht eigentlich zu Hause ist, wie Paulus schreibt, dürfen wir in der Ewigkeit Tür an Tür wohnen. Wir dürfen ihn sehen, wie er ist. Ist es nicht stark? Amen. Wir dürfen durch den Heiligen Geist jetzt schon sagen, Abba, lieber Vater, das ist aramäisch und bedeutet Papa. Also so eine ganz persönliche Anrede ihm gegenüber. Und das ist so richtig, richtig gut. Ich habe jetzt mal einen Ausspruch gelesen von dem Mann Gottes, von dem messianischen Leiter, und der hat gesagt oder geschrieben, durch die ganzen Umstände jetzt auf dieser Erde wird es vielen Christen, die Jesus im Herzen tragen und die auf die Ewigkeit ausgerichtet sind, fällt es immer leichter, sich auf die himmlische Bürgerschaft, das Zuhause im Himmel vorzubereiten und das Irdische mehr und mehr zurückzulassen. Das heißt, diese Erschütterungen dienen dazu, um uns langsam aber sicher von der Welt zu entwöhnen und die Hoffnung und die Vorfreude auf den Himmel, auf dieses ewige Zuhause mit Gott Gemeinschaft zu haben, in seinem Zuhause im himmlischen Jerusalem zu wohnen, dass diese Vorfreude, diese Aussicht immer mehr in uns zunimmt. Amen. Aber bis es soweit ist, haben wir noch was zu tun. Ne? Und deswegen wollen wir uns heute nochmal zuerst mit dem beschäftigen, was Gott an Vision für seine Gemeinde hat und was wir im Buch von Nehemiah ganz deutlich wiedererkennen können. Diese gesamte Wiederherstellung auch nicht nur des Tempels, sondern auch Jerusalems und alles, was damit zusammengehört. Und dann wollen wir uns mit dem weiteren Thema beschäftigen, was für uns jetzt heute und hier eine enorme Bedeutung hat. Amen. Aber erst nochmal zurück zu Nehemiah, Gottes Vision für seine Gemeinde. Und wir waren letztens so weit gekommen, dass trotz allen Widerstandes von außen und allen Widerstandes von innen, das letzte Mal habe ich das nur punktuell angeführt, aber du liest dann im 6. Kapitel, dass selbst ein Priester, ein Mann Gottes, wenn man es mal so nimmt, Nehemiah verführen wollte. Er wurde von dieser Macht dahinter, von diesem Tobia, von diesem Geshem und von diesem Sanballat, von diesen drei Menschen, durch die eigentlich Dämonen gewirkt haben, um das gute Werk Gottes zu verhindern. Die haben so einen Priester, einen Mann Gottes beeinflusst und er wollte dann Nehemiah dann praktisch in einen Zustand bringen, wo er von allen verleumdet und verunglimpft wird. So. Das heißt, der Widerstand kam aus dem eigenen Reihen, aus der eigenen Leiterschaft, wenn man es mal so nimmt. Das war bei Nehemiah so. Und dann sagte er im Vers 14, zählt er noch eine andere Person auf, die gegen ihn gearbeitet hat. Eine einflussreiche Person, nämlich die Prophetin Noyadja hieß sie. Und die anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten, ihn einschüchtern. Und Einschüchterung ist ein Merkmal von Isabel. Wir haben es letzte Woche mal kurz angeschnitten. Und ich werde mich mit dem Thema, ich habe eine Anfrage mal näher beschäftigen, mal eine Ausführung darüber machen, damit wir auch hier wissen, mit welcher Macht wir es zu tun haben im Erzgebirge, um das klar zu erkennen, wenn sie anfängt, an unsere Türen zu klopfen. Ja? Sie hat bestimmte Merkmale und das sollte man rechtzeitig erkennen. Und so war das bei Nehemia genauso. Es war eine Prophetin und mehrere Propheten, das waren falsche Propheten, die hatten eine Vermischung drin, die hatten auch andere Geister am Start und die wollten Nehemia einschüchtern. Und warum? Weil das Werk noch nicht vollendet war. Die Mauer war noch nicht fertig. Und sie wollten ihn hindern und ging das dann zielgerichtet gegen eine Person. Und das bedeutet, Isabel greift immer Gott gegebene Leiterschaft an und wir kennen das aus der Geschichte, aus dem Buch der Könige. Sie hat den Elia voll fokussiert. Amen. So, und er hat dann nach dem großen Sieg auf dem Berg Karmel, ist er dann in tiefste Depression gefallen. Also diese Macht ist nicht zu unterschätzen. So, und der Nehemia hat dort ganz klar widerstanden, auch diesen Angriffen, hat es ganz klar erkannt, wer eigentlich hinter diesem Priester, geistlichen Leiter, hinter diesen Propheten, speziell dieser Prophetin Noadja, gewirkt hat, hat es identifiziert und hat seine Stellung bewahrt und hat einfach seinen Plan weiter durchgezogen. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns von diesen Widerständen nicht beirren lassen, nicht einschüchtern lassen, nicht kontrollieren und manipulieren, sondern am Plan Gottes festhalten und weiterbauen. Und Vers 15, ich lese nur die zwei Verse, Kapitel 6, Vers 15, 16. Und die Mauer wurde fertiggestellt am 25. Tag des Monats Elul. In 52 Tagen haben die ganze Stadtmauer wieder hergerichtet, Tag und Nacht gearbeitet. Und es geschah, als unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Amen. Das heißt, wenn wir an der Vision Gottes festhalten, auch wir hier als Gemeinde, werden wir Widerstand erleben. Aber wenn wir uns klar auf Christus ausrichten, darum sagt Jesus, er ist der Anfänger Ende unseres Glaubens und wir sollen wegschauen von den Dingen, die uns belasten oder abhalten wollen auf dieser Welt und immer hinschauen auf ihn, der Anfänger und Vollender ist. Amen. Sodass wir immer frisch von dieser Vision, vom Leben erfüllt sind, unseren Weg geradlinig gehen, uns nicht entmutigen lassen, sondern die Entmutigung fiel dann auf diese Feinde. Amen. Und das ist ganz wichtig, dass das, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ne? Das steht in der Schrift, in den Sprüchen. Das heißt, diese Mächte der Finsternis, wenn sie uns angreifen und wir beharren in dem Weg, den Gott uns geführt hat, lassen uns nicht einschüchtern, fällt das Ganze auf sie zurück. Und so ist es auch hier geschehen. Wie gesagt, die 17 Jahre hindurch, das sind Wunder und Gnade vom Herrn, dass der Herr uns dort durchgetragen hat. Und man kann am Ende jetzt nach dieser Zeit nur sagen, es ist sichtlich und erkennbar, dass dieses Werk von Gott getan worden ist. Wenn er nicht das Haus baut, arbeiten die umsonst, die daran bauen. Amen. Und Gott gründet es und Gott sorgt dafür, dass es weiter wächst und er braucht bloß Menschen, die an seinem Herzen sind und seine Vision standhaft aufrechterhalten. Amen. So, und dann war die Mauer fertig, aber das war ja noch nicht alles, weil das ganze Jerusalem lag ja alles in Trümmern. War nur die Mauer aufgerichtet, der Tempel stand und zwischendrin war alles ein Trümmerhaufen. Die Stadt war noch nicht bevölkert. Das heißt, Gott will ja, dass seine Stadt bevölkert wird. Dass wieder Menschen in Jerusalem wohnen, dass die Menschen draußen wieder in die Gemeinden kommen, das Volk Gottes bevölkern, wieder hineinkommen in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, um Hausgenossen Gottes zu werden. Ne? So, deswegen braucht es den nächsten Schritt. Wenn die Mauer fertig ist, ist man noch nicht fertig. Dann geht es erstmal richtig los. Dann muss das Ganze auch innerhalb der Stadt wieder aufgerichtet werden. Es müssen Dinge dort freigesetzt werden, um es zu ermöglichen, dass Menschen dort wohnen können. Und so gibt es verschiedene Dinge, die Nehemia dort getan hat. Und an all diesen Dingen können wir lernen, was auch jetzt auf Gemeinde bezogen, nicht bloß auf unsere, sondern generell wichtig ist, was Gott wiederherstellt, damit am Ende die Gemeinde bevölkert wird von Menschen, die Gott noch nicht kennen. Und wir reden viel von Erweckung. Wir sprechen davon, dass Gott etwas wiederherstellt. Wir sehen uns danach. Amen. Und das ist so wichtig. Wenn Gott aber jetzt Erweckung schenken würde, es wäre gut. Aber er müsste in seiner Gemeinde beginnen. um eine Stadt zu bauen, dass die Leute einen Schutzraum haben, nämlich die Frischbekehrten. Amen. So. Und das hat etwas mit den Grundlagen zu tun, das hat etwas mit dem jüngerschaftsmäßigen Bleiben zu tun in diesen Dingen. Aber ich will noch mal ein paar Dinge erwähnen, was Nehemia dann getan hat. Und ganz zum Schluss lesen wir, dass Jerusalem wieder bevölkert wurde. Aber vorher hat er verschiedene Dinge getan. Und das ist auch lehrreich, mal für uns darüber nachzudenken, dass es wichtig ist, dass der Herr erstmal mit uns Dinge tut, damit etwas vorhanden ist, wo Gott Menschen hinzufügen kann. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, und das ist richtig gut, nicht nur in Jerusalem, sondern auch an anderen Orten, wo Paulus gedient hat, dass der Herr täglich zur Gemeinde hinzutat, die gerettet werden sollen. Amen. Und wenn man es mal mit Nehemia vergleicht, der Herr führte täglich Menschen, machte sie bereit, Jerusalem, die Trümmer aufzubauen, sich Häuser zu bauen und sich sesshaft in Jerusalem niederzulassen. Und das steht am Ende von Nehemia. Kamen dann ganz viele, die dann die Stadt bevölkert haben. Und so war das in der Apostelgeschichte, der Herr dort hinzu. Aber in der Apostelgeschichte ist genau das von Pfingsten und die ersten 7 Jahre, Stephanus, glaube nach 3 Jahren wurde er dort gesteinigt und dann gab es die Verfolgung. Der hat nicht so viel Zeit, aber der Heilige Geist war mächtig am Wirken und hat all das in Jerusalem wiederhergestellt im Geist, wovon hier in Nehemia steht, was für uns auch eine Bedeutung hat. Das heißt, die Mauer war fertig, ich mache es mal schnell durch. Und das Erste, was er gemacht hat, er setzte die Torflügel ein und die Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Ist eigentlich interessant, was Nehemia macht. Er sagt nicht als Erstes, ihr müsst die Häuser aufbauen. Er setzt die Torflügel ein, Torhüter, das bedeutet Autorität, das bedeutet geistliche Kraft und es bedeutet Schutz. Weil es muss sofort den Schutz aufbauen, Wächter, die nach außen hin das absichern. Das sind Fürbitter, das sind Älteste, und die der Herr berufen hat, im Prophetischen noch Dinge zu sehen. Und als Nächstes setzt er Lobpreis ein, Sänger und Leviten. Das heißt, er hat diese Stadt gefüllt mit Lobpreis und Anbetung. Das ist der nächste ganz wichtige Punkt. Das muss ganz am Anfang mit hinein, wenn die Mauer steht. Sicherung, Autorität, Lobpreis und Anbetung. Vers 2 hat er seinen Bruder Hanani und den Obersten des Tempelbezirkes, den weiteren Mann, als Leiter eingesetzt in Jerusalem. Und beide waren zuverlässige Männer, treu und gottesfürchtig, mehr als viele andere. Das heißt, du musst gottesfürchtige, treue Leiter einsetzen. Weil Nehemia konnte es ja nicht alleine alles tun. Ne? Und du musst ein Team haben, du musst mit dem du zusammenarbeitest, auf die du dich hundertprozentig verlassen kannst, die treu und gottesfürchtig sind. Und das hat er gehabt. Und bei dem Herrn, das haben wir auch, ein sehr treues, zuverlässiges, erweitertes Leitungsteam hier und seit 1,5 Jahren dann auch diese 2 neuen ältesten Ehepaare, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten. Und die sind zuverlässig, treu und gottesfürchtig. Und mit sowas kannst du in Freiheit sehr gut arbeiten. Und das ist jetzt mal von unserer Seite her die Resonanz nach dem 1,5 Jahr. Aber ich habe Stimmen aus der Gemeinde gehört, die gesagt haben, dass sie das sehr gut finden und dass dieser Ort, wie wir jetzt diese Leidenschaft haben, die Zusammenstellung, einen großen Unterschied darstellt zu dem, was wir vorher hatten. Also wie gesagt, es ist von Leuten aus der Gemeinde und es ist gut, wenn das von den Gemeindemitgliedern so wahrgenommen wird. Amen. Und so hat es Nehemia auch gemacht. Du brauchst stabile, zuverlässige, treue, gottesfürchtige in Leidenschaft. So, das Nächste holte er den Esra herbei. Esra war der Schriftgelehrte und hat mit mehreren anderen Leviten hat er angefangen, das Wort Gottes zu lehren. Und das hat eine enorme Auswirkung. Jerusalem habt ihr mit eurer Lehre erfüllt. Das war der Vorwurf der Pharisäer und Schriftgelehrten gegen die Jünger, die nach Pfingsten Jerusalem mit der Lehre des Christus, dass er gestorben und auferstanden ist, gefüllt haben. Das haben sie ihm zum Vorwurf gemacht. Ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre gefüllt. Das war aber gut, das war von Gott. Weil das hat er bei Nehemia genauso gemacht. Das nächste, nachdem die Leiterschaft eingesetzt wurde, Esra, ihr kennt das alles bei Nehemia durchlesen, er hat Esra eingesetzt, die Leviten, und die haben stundenlang die 5 Bücher Mose vorgelesen und ausgelegt. Immer abwechselnd. Esra hat ganz viel getan, aber auch die Leviten. Und die haben es so ausgelegt, dass es das Volk Gottes verstanden hat. Und haben somit tagelang Jerusalem mit Lehre erfüllt. Das heißt, es braucht klare, biblische, fundamentierte Lehre. Das muss im Volk Gottes ausgeteilt werden. Und es ist so wichtig, sobald auch Schutzraum da ist, sobald was gegründet ist, muss die Lehre rein und jeden Einzelnen erreichen. Und das Starke, was wir dort lesen, das liest du nur ganz wenig in der Schrift, dass die ganzen Bewohner oder die ganzen Juden, die damals zurückgekehrt waren, sie haben dort das Wort Gottes gehört und auch im Regen haben die dort gestanden. Ne? Sie sind einfach nicht nach Hause gegangen. Sie sind dort gestanden und haben das Wort Gottes gehört. Und das hat eine Auswirkung auf ihr Leben gehabt, nämlich sie fingen an zu weinen, nachdem sie das Wort Gottes gehört und verstanden haben. Brachen Männer, Frauen, Kinder in Tränen aus. Wann hast du das letzte Mal über das Wort Gottes geweint? Wann warst du das letzte Mal vom Wort Gottes berührt, als du es geoffenbart bekommen hast? Und weil sie dort geweint haben, sagte Nehemia und Esra und die Leviten sagten zum Volk, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wer kennt den Vers? Alle. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht, eure feste Burg oder eure Stärke. So, und mit diesem Vers ermutigen wir, es ist Nehemia 9, ermutigen wir vielmals jemanden, der niedergeschlagen ist, der traurig ist oder der entmutigt ist, enttäuscht und nicht ganz so gut drauf. Dann ermutigen wir diesen Bruder, diese Schwester und sagen, die Freude am Herrn, sei nicht traurig, sei nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Das ist super, das sollst du auch weiterhin tun. Aber lest mal den Zusammenhang. Bei Nehemia war das nicht der Fall, dass die Leute niedergeschlagen, entmutigt waren über ihre persönlichen Dinge, sondern sie waren berührt vom Wort Gottes und waren deswegen in Tränen. Amen. Das ist mal gut zu wissen, wie das entstanden ist oder den Zusammenhang dazu. So, und dieses hat dann zur Folge gehabt, dass sie erkannt haben im Wort Gottes, dass sie jährlich dort das Laubhüttenfest feiern sollten. Und das wurde seit der Zeit Josuas nicht mehr gefeiert. Das finde ich total krass. Auch die gottesfürchtigen Könige, wie Hiskia zum Beispiel oder Josia, die haben viele Dinge wiederhergestellt, aber sie haben das Laubhüttenfest nicht wieder gefeiert. Und du liest bei Nehemia, dass sie das erkannt haben im Wort Gottes und dann angefangen haben, das Laubhüttenfest im September zu feiern, denn kurz vorher war ja die Mauer fertig. Und du liest tatsächlich, dass es seit den Zeiten Josuas nicht mehr gefeiert wurde. Und das Laubhüttenfest steht, wir haben ja schon zweimal hier gefeiert mit der jüdischen Gemeinde, ja. Das steht vom Kern her, steht es für die Gegenwart Gottes. Gott wohnt in der Mitte seines Volkes. Das Volk Gottes hat eine enge Gemeinschaft mit Gott. Die Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes. Hat Gott nicht gesagt im 2. Mose 28, schafft mir einen Raum, schafft mir eine Wohnstätte, wo ich wohnen kann mitten unter meinem Volk. Das heißt, die Gegenwart Gottes kam dann nach Jerusalem. Und das ist auch der Kern von Gemeinde. Der Kern von Gemeinde, die Folge auch von aller Lehre, von allen Lobpreis, von allem, was wir machen, ist die Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes. Danach sollten wir Ausschau halten, danach sollten wir trachten, danach sollten wir streben. Und das sollte unser Hauptanliegen sein, weil das Gottes Herz ist. Er möchte jetzt schon inmitten seines Volkes wohnen. Amen. Gott in seiner Mitte. Und wie gesagt, das ist das Kernstück von Erweckung. Habe ich letztes Mal schon erwähnt, dass ich die Geschwister gefragt habe, die bei der Erweckung waren jetzt in Uganda. Wie könnt ihr das auf einen Punkt bringen, Erweckung bezeichnen? Ich habe schon vieles aus der Geschichte gelesen, aber mal was Aktuelles ist auch gut. Und sie haben gesagt, Gott ist in ihrer Mitte. Gott ist da. Und das zieht die Menschen von draußen herum an. Und das war auch das Merkmal und das Geheimnis, wenn man es mal so nimmt, der Urgemeinde, Gott war da. Hat Jesus nicht verheißen, wenn zwei oder drei versammelt sind, dann bin ich in ihrer Mitte. Jesus will unter uns wohnen durch den Heiligen Geist. Und so war das auch bei Nehemia, das wurde alles wiederhergestellt. Und so durch das Laubhüttenfest kam die Gegenwart Gottes. Die haben das nämlich, eine Woche feiert man das oder 8 Tage. Und haben die gesagt, das ist so schön, wir feiern gleich noch mal eine Woche. Und die haben gleich noch eine Woche angehangen. Ja, weil die Gegenwart Gottes war in Jerusalem. Amen. Und diese Gegenwart Gottes hat wieder was ausgelöst unter denen, die versammelt waren. Und zwar wieder Tränen, aber diesmal Tränen der Buße. Die haben dann stundenlang ihre Sünden bekannt, unter offenen Knien, an öffentlichen Plätzen, und haben dort Buße getan über ihre Sünden. Das heißt, die Gegenwart Gottes, wenn sie stark reinkommt, dann wird der Gläubige von seinen inneren Sünden überführt. Und gibt sie dem Herrn und kommt dort Reinigung hinein. Das ist sehr wichtig. Und das ist auch ein Hauptmerkmal von Erweckung. Wenn du das mal liest in der Geschichte. Gott kam, es kam Licht in die Gemeinde zuerst. Die Gläubigen wurden erleuchtet. Und sie taten Buße über ihre verborgenen Sünden und über ihre Nachlässigkeiten Gott gegenüber unter Tränen. Und dann plötzlich im nächsten Moment standen die Leute Schlange an der Tür, nämlich die Leute von draußen. Nachdem die Gemeinde gereinigt wurde, standen die Leute Schlange. Weil da war Licht in der Gemeinde und Gott konnte täglich hinzufügen. Das war bei Nehemia, wie gesagt, diesen ganzen Werdegang kannst du dort alles bei Nehemia schon nachvollziehen, wie es jetzt auch dann in der Apostelgeschichte geschehen ist. So, sie haben Buße getan und dann haben sie sich getrennt von Vermischung. Das heißt, sie haben in dieser Zeit, wo sie dort gewohnt haben, haben sie ihren Kindern, manchmal selber oder ihren Kindern, dann heidnische Ehepartner gegeben von den Moabitern und Ammonitern und wie auch immer, von den heidnischen Völkern Kanaans. So, und das Volk Gottes ja angewiesen vom Gesetz her, sie sollten nur Gläubige heiraten, nur aus dem Volk Israel, sich nicht vermischen mit den heidnischen Nationen. Und das kam dann so stark, die Überführung, dass die Männer, die dann kanaanitische Frauen geheiratet haben, sich von ihnen und den Kindern getrennt haben. Und interessanterweise steht dort, dass die Leiterschaft der Israeliten die ersten waren, die sich fremde Frauen genommen haben, also Ungläubige. Und das hat sich dann fortgesetzt in dem ganzen Volk. Aber hier kam die Gegenwart Gottes, echte Buße, und sie haben sich getrennt. Das Volk Gottes wurde wieder rein. Der Geist der Welt ging raus aus Jerusalem, damals in Form von diesen Personen. Und der Geist der Welt muss auch aus der Gemeinde heraus, damit die Gemeinde unvermischt und rein ist. Aber guck mal, wie lange das gebraucht hat, bis diese letzten Reste, die Gegenwart Gottes war da, Buße und so weiter, und bis dann am Ende doch die Reinigung durchbrach, das wahre Licht, und die Gemeinde sich von jeder Vermischung, von jedem Festhalten mit dem Geist dieser Welt getrennt hat. Und wisst ihr, was danach geschah? Jerusalem wurde bevölkert. Ganz viele Israeliten haben sich freiwillig bereit erklärt, in Jerusalem zu wohnen. Und haben die Stadt bevölkert, dass sie dann aufgebaut wurde, dass es dann nach und nach keine Trümmer mehr gab, sondern überall Wohnhäuser. Und man liest es aus der Geschichte, dass dann die Stadtmauer immer weiter erweitert wurde. Weil immer mehr Menschen in dieser Stadt des Friedens, Jerusalem, Stadt des Friedens oder Ort des Friedens wohnen wollten. Amen. Und Jerusalem wurde damals bevölkert, der Herr tat täglich zu, die zur Gemeinde hinzugefügt wurden. Ne? Und das wird auch hier geschehen in Deutschland, wenn der Herr sein Werk mit seiner Gemeinde zu Ende bringt. Oder bis zu diesem Punkt zumindest. Dann kann der Herr Menschen hinzufügen. Würdest du dein Kind in den Kindergarten geben, wenn du weißt, was für Erzieher dort sind. Die es nicht so gut meinen mit deinen Kindern. Die sich nicht darum kümmern. Die sie in der Ecke sperren. Wie ist ein Kommunismus so, die damals zu DDR-Zeiten so. Die Norm war, nach 6 Wochen musste die Frau wieder auf Arbeit, um den sozialistischen Arbeitsprozess wieder aufrecht zu erhalten. Dann wurden die Kinder in die betriebseigenen Kinderkrippen übergeben. Und dann sei mal dort so eine Kindergärtnerin oder Erzieherin. Du hast einen Haufen Babys da, die eigentlich eine Mama brauchen. Und du sollst dich um die kümmern. 1:1 Betreuung war nicht möglich. Diejenigen Kinder hatten es noch gut, die bei der Oma dann gewesen sind, die Zeit. Die hatten diese zumindest familiäre 1:1 Betreuung. Aber in den Kinderkrippen war das nicht möglich. Und so gibt Gott geistliche Neugeborene nicht in eine sozialistische Kinderkrippe. Da ist im übertragenen Sinn. Wo sich keiner um sie kümmert. Man schichtet sie ein, man zählt früh die Namen oder wer alles da ist, man macht ein Häkchen, die Nummer und dann, wenn die Mutter kommt, entlässt man sie wieder. Man war da und man geht wieder. Man ist eine Nummer. Das gibt es in Gottes Reich nicht. In Gott gibt es nur individuelle Söhne, Töchter, um die sich Gott, der Vater, höchstpersönlich 1:1 kümmert. Durch seinen Heiligen Geist und durch seine irdischen eingesetzten Diener. Amen. Gott möchte, dass seine Kinder gesund aufwachsen. Deswegen braucht es wiederhergestelltes Jerusalem, wiederhergestellte Gemeinden, wo der Herr hinzufügen kann. Und wenn Erweckung kommt, definitiv nach Deutschland, fängt der Herr bei der Gemeinde an. Gut. Gibt auch so ein Gebet, das kennt ihr ja, wo Herr, schenke Erweckung und beginne bei mir. So, jetzt soweit dazu zu Nehemia. Und so sind wir auf einem guten Weg, auch als Gemeinde. Lasst uns weiter diesen Weg gehen. Lasst uns weiter vom Herrn durchleuchten, diese Dinge aufräumen und uns trennen von jeglicher Vermischung von der Welt, dass der Herr hier wohnen kann und dass er Menschen zieht, die dann hier gut aufwachsen. Amen. Wir hatten ja schon die ersten Gnadentropfen sind da schon gefallen. Ne? Amen. Und so wird der Herr noch mehr hinzufügen. Gut, lassen wir das Thema jetzt mal beendet. Und jetzt